Ich habe die Predigt genannt, in der Wüste zeigt sich, wen du anbetest. Und die Frage ist ja schon, wir haben das eben so gesungen, ich traue auf dich, wann immer mich Angst befällt. Aber die Frage ist doch, wie ist das im Alltag? Wir haben hier tolle Zeugnisse gehört, wie Gott eingegriffen hat, wie es sich gelohnt hat, auf Jesus zu warten oder immer wieder auch daran zu glauben, dass er eingreift. Aber was ist eigentlich der letzte Punkt, an dem sich dein Herz wirklich festmacht? Wo schreit dein Herz am meisten, wenn irgendwelche Sachen im Alltag wegfallen? Was hat sich vielleicht in deinem Alltag auch so etabliert, dass es für dich unverzichtbar erscheint? Oder was sind die heutigen Götzen, die heutigen Versuchungen? Wir schauen uns gleich an, wie Jesus versucht worden ist und schauen auch, was hat das für unser alltägliches Leben heute noch zu bedeuten? Was können wir von Jesus lernen? Aber tatsächlich ist ja die Frage, um welche Situation geht es überhaupt? Und wie sehr sind wir im Alltag immer wieder auch darauf ausgerichtet, dass Versuchungen, dass Anfechtung uns wirklich zum Segen sein kann. Gestern hatten wir eine Präventionsveranstaltung, Diet war mit dabei und noch einige andere. Und es ging um Medienkonsum und an einer Stelle war die Frage, betrachte es mal als Challenge in deinen nächsten Wochen, deinen Medienkonsum etwas zu reduzieren, zum Beispiel eben auch auf deine Lieblings-App zu verzichten. Und dann guckten sich ein paar Mädels direkt an und die eine meinte, oh Mann, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, abends keine Serie mehr, das geht doch nicht. Und einerseits waren sie herausgefordert und haben auch alle gesagt, oder viele haben gesagt, ich möchte diese Challenge unbedingt versuchen, also es sind so 5 verschiedene Punkte gewesen. Auf der anderen Seite aber auch, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, wie ich klarkommen soll. Und auch bei unseren Kindern, als sie noch etwas jünger waren, fiel es immer wieder auf, das Herz schreit da am meisten, wo plötzlich das Handy weg ist oder wo das WLAN weg ist oder was auch immer weg ist, was gerade eben auch das unterbricht. Und für manch einen ist es vielleicht tatsächlich Beziehungen. Für manch einen ist es der Schlaf, nachdem er sich so sehnt. Es sind völlig unterschiedliche Sachen, die, wenn sie wegbrechen, uns völlig durcheinander schmeißen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit Wüstenzeiten umzugehen. Das eine ist, dass wir ungewollt in eine Wüstenzeit hineinkommen. Dadurch, dass plötzlich Krankheit da ist, dadurch, dass plötzlich wir in eine schwierige Situation hineinkommen. Aber Jesus hat ganz bewusst den Weg in die Wüste gewählt. Und manchmal können wir auch Wüstenzeiten herbeiführen, indem wir bewusst auf Dinge verzichten. Ja, und da lasst uns mal den Predigttext angucken. Er steht im Matthäusevangelium und es ist Kapitel 4, 1 bis 11. Ihr könnt hier mitlesen und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich bete noch. Jesus, danke ich für dein Wort. Jesus, danke, dass es schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Danke, dass es nie leer zurückkehrt, dass es immer etwas in unserem Herzen bewirkt. Und deshalb bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns hilfst, wirklich so Herz und Ohren für dein Wort zu öffnen, dass es tief eindringen kann, dass es Frucht bringt und ja, dass wir gesegnet werden. Amen. Den ersten Punkt habe ich genannt, was ist eigentlich Versuchung? Und das Interessante ist, ja Rudi, du machst einfach weiter, das ist super. Das Interessante ist, wo es hier heißt, weil er dort vom Teufel versucht wurde, steht das griechische Wort Perazzo. Und Perazzo heißt übersetzt auf die Probe stellen. Jemanden auf seinen Wert hin prüfen. Jemanden anreizen, das Ziel zu verfehlen. Auf die Probe stellen, jemanden auf seinen Wert prüfen, jemanden anreizen, das Ziel zu verfehlen. Wenn man das liest, ich habe sofort gedacht, es ist eigentlich gar nicht so negativ. Durch Versuchung kann sich einiges in deinem Leben klären. Dein Wert wird geprüft. In dem Falle, wie viel Raum hat Jesus in deinem Herzen? Wie ernst meinst du es wirklich mit Jesus? Und wie sehr kannst du Satans Intrigen immer wieder durchschauen? Und wir lesen in Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Ich glaube, das müsste jetzt auch kommen, Rudi. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also mal ganz ehrlich, wer bekommt das so mit der Freude hin? Also ich kriege das noch nicht so gut gebacken, dass ich mich in Zeiten der Wüste, in Zeiten der Versuchung wirklich freue. Ich habe das aber tatsächlich in einem Land, in einem Kontinent auf besondere Art und Weise erlebt. Ich war ein paar Wochen in China und durfte erleben, was es auch bedeutet, wenn Chinesen, die zum Glauben gefunden haben, es als Ehre betrachten, für Gott zu leiden. Und ich finde das total heftig. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du auch unter anderen Umständen lebst. Wir leben in einem Land, wo wir so viel Versorgung haben. Natürlich durch die Sucht, durch die Droge. Du erlebst viele Tiefen auch. Du bist echt am Ende. Und doch geht es uns so gut. Und in China weißt du genau, wenn du den Namen Jesus in die Hand nimmst, dann kann es dein Leben kosten. Und von daher, das ist schon krass, dass jemand, der versucht wird, dass er tatsächlich das als Ehre erlebt oder dankbar dafür ist. Aber in diesem Vers steht noch was anderes. Und das spricht mich sehr an. Vielleicht spricht es euch auch an. Nämlich diese Standhaftigkeit, diese Standfestigkeit. Also die Frage ist doch, wie können wir mehr Standhaftigkeit im Glauben auch bekommen? Und was haben Wüstenzeiten oder Zeiten der Versuchung damit zu tun? Und ich muss immer wieder auch daran denken, so manch einer erlebt es ja auch im neuen Land, er muss erstmal das Handy abgeben und das ist erstmal total blöd und fällt echt schwer, aber es gibt so viele, die während der Zeit oder am Ende der Zeit sagen, es war so gut, es hat mir so gut getan. Es war eine Reduktion, die mir echt geholfen hat, einfach auch Abstand zu kriegen. Oder wir hatten mal einen in Schorborn, den hatte ich anschließend in der Nachsorge im Haus der Hoffnung. Der war in Schorborn herausgefordert, weil er hat ganz viel Literatur weggenommen bekommen. Er hat noch einiges anderes wegbekommen, weil die kannten ihn schon. Er war schon zum zweiten Mal da und es war klar, er braucht eigentlich ganz viel, was ihn nicht ablenkt. Und er war stinksauer. Und dann hat er seine Therapie mal durchgezogen und dann kam er ins Haus der Hoffnung und ich habe gefragt, und, was hat dir so in der Therapie geholfen? Und er hat gar nicht lange überlegt. Er meinte zu mir: Reduktion. Und ich meinte: Ja, und was heißt das? Es haben sich bei mir total viele Dinge reduziert. Und dann hat er mir erzählt, was er eben erlebt hat, was ihm alles abgenommen worden ist. Aber was ihm geholfen hat, sich nicht mehr so abzulenken, wie bei der ersten Therapie. Und dass es für ihn genau das Richtige und das Heilsame war. Also, wir können Wüstenzeiten herbeiführen, indem wir, wie Jesus, Dinge wegfallen lassen. Indem wir uns eine Auszeit nehmen. Und manch einer geht ins Kloster, manch einer hat einfach einen Tag der Stille, manch einer lässt sein Handy zur Seite und hat einfach so eine Zeit, wo er sich besonders reduziert. Ein weiteres Beispiel noch. Ich habe mal in diese Schale hier reingetan, was im Alltag so eine gewisse Rolle in meinem Leben spielt. Und es ist ein schönes Bild, wenn die Schale so dein Leben ist, dann ist immer die Frage, was füllt dein Leben aus? Naja, ich habe da zum Beispiel so eine Stirnlampe reingelegt. Gut, die ist für andere nicht so wichtig, aber ich brauche die relativ häufig. Handy ist natürlich klar, Portemonnaie. Dann habe ich aber auch die SOS-Bistro-Gutscheine drinnen und natürlich den Schlüssel, den Haustürschlüssel. Also all das, was manchmal im Alltag an Bedeutung hat. Und je mehr du natürlich in der Schale drin hast, desto voller ist sie. Und jetzt sagt Jesus, oder du sagst zu Jesus: Jesus, bitte komm in mein Leben, füll mein Leben aus. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Platz ist da überhaupt noch? Welche Bedeutung haben die Dinge? Und je mehr du manchmal rausschmeißt, je mehr diese Dinge an Bedeutung verlieren, desto mehr kann natürlich Jesus auch dein Leben ausfüllen und kann natürlich diese Dinge auch gebrauchen. Vielleicht ein recht einfaches Bild, aber mir hat es geholfen, um einfach zu schauen, wo will ich diese Wüstenzeiten auch herbeiführen, indem ich bewusst Dinge immer wieder rausschmeiße, indem ich ihren Wert in meinem Leben auch gesund reduziere, damit Jesus mehr Raum hat. Also, Perazzo, jemanden auf seinen Wert hin prüfen, jemanden anreizen, das Ziel zu verlieren, nämlich auf Jesus fokussiert zu sein und auf die Probe zu stellen. Der zweite Punkt: Diese drei Bereiche, die versucht worden sind, sind nicht Zufall, sondern es sind drei Bereiche, die auch für uns immer wieder auch noch eine wichtige Rolle spielen. Und da ist zum Beispiel der erste Bereich, wo es um das Brot geht und wo es da um auch unsere Grundbedürfnisse geht. Das Grundbedürfnis nach Versorgung, nach Wohlergehen, nach körperlicher und psychischer Unversehrtheit. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Jesus hatte großen Hunger, er hat 40 Tage nichts gegessen. Aber im Prinzip, wenn wir unser Leben betrachten, dann geht es nicht nur um das Essen. Das Essen kann manchmal auch schon so eine große Rolle spielen, dass es viel zu viel Raum in unserem Leben einnimmt. Aber es geht vor allen Dingen um den Komfort. Es geht um die Bequemlichkeit. Es geht um all das, was uns befriedigt. Ob das Netflix ist, das Sofa ist, die Medien sind, Genuss, Erlebnisse, was auch immer. Und ich war vor einigen Jahren mal in einem Exerzitienhaus in Augsburg und in der Kapelle gab es eine Darstellung für das Abendritual. Wie verbringst du den Abend? Wie gehst du in den Schlaf? Wie viel Bedeutung hat noch das Wort Gottes, bevor du schlafen gehst? Oder mit welchen Dingen beschäftigst du dich gerade noch am Abend? Und mir ist schlagartig klar geworden, das ist eine Sache, wo ich immer wieder auch aufpassen muss. Und wo es immer wieder darum geht, lehne ich mich bequem zurück oder versuche ich wirklich den Tag noch mit Gott ganz bewusst auch zu beschließen. Und ich finde so stark, wie Jesus reagiert. Wisst ihr, das Wort Gottes ist das, was wir in Versuchungen, in Anfechtungen immer wieder entgegensetzen können. Wir können von Jesus lernen. Und deshalb ist Jesus hier auch so klar. Deshalb sagt er eben auch, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was Jesus macht, ist, er zitiert hier immer die Tora, die ersten 5 Bücher Mose. Er nimmt immer Verse aus der Tora, die er dem Satan entgegenhält. Und ich glaube, das Wort Gottes ist das Wirksamste, was wir in Zeiten der Anfechtung immer wieder auch in unserer Gedankenwelt entgegenhalten können. Und es gehört zu einer geistlichen Reife zu erkennen, brauche ich jetzt Entspannung und es ist gut, dass ich mich einfach hängen lasse, oder brauche ich jetzt eine Zeit bei Gott, um Kraft von ihm zu bekommen. Die zweite Versuchung, die Sehnsucht, eigentlich das Bedürfnis nach Ansehen, Anerkennung und Sicherheit. Jesus steht auf dem Vorsprung des Tempeldaches und Satan fordert ihn auf, wirf dich herunter, denn es steht geschrieben. Und dann zitiert er Psalm 91. Wisst ihr, und das ist eine wirksame Intrige oft. Satan nimmt das Wort Gottes, reißt es aus dem Zusammenhang heraus und es klingt für dich total verlockend. Und du denkst, es ist Gottes Stimme und du denkst, das sollst du tun, aber eigentlich bist du völlig fehlgeleitet. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch um den Geist der Unterscheidung zu bitten. Deshalb ist es so wichtig, mit Menschen unterwegs zu sein, die gereift sind im Glauben, um herauszufinden, wie kann ich das Wort Gottes richtig in meinem Leben verstehen. Und auch hier ist Jesus radikal. Seine Antwort ist auch wieder ganz klar. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Damit meint er, du sollst dich in die Abhängigkeit Gottes stellen, sein Tempo gehen, auf sein Reden warten. Dein Stolz, darum geht es, den immer wieder vor Gott abzugeben, ihn hinzuhalten. Denn was macht Satan und was macht die Sucht? Beides sucht immer den kürzesten Weg, die schnellste Befriedigung. Es geht immer darum, möglichst schnell am Ziel anzukommen. Und Gottes Wege sind oft völlig anders. Und deshalb geht es darum, dass wir tatsächlich auch lernen, im Tempo Gottes zu gehen. Lernen auszuhalten, wenn er nicht immer direkt antwortet. Lernen eben wirklich auf sein Eingreifen zu warten. Und der letzte Punkt, und damit komme ich dann auch gleich zum Schluss. Reichtum und Macht. Satan zeigt ihm alles und sagt, dies alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Es geht um das Bedürfnis nach Reichtum und Macht, aber es geht auch darum, wo vergleichen wir uns? Und wo sind wir manchmal auch arrogant, hochmütig? Wo stellen wir uns über einen anderen Menschen drüber? Und wo hängen wir am Materiellen? Wo hängen wir am Geld? Und dort sagt Jesus zu Satan, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Die Anne Gresshöhner aus der Clearingstation, einige kennen sie, die hat mal gesagt, Demut bedeutet, den Mut zu haben, so zu sein, wie man ist. Demut bedeutet, den Mut zu haben, so zu sein, wie man ist. Und darum geht's, dass wir vor Gott stehen mit unseren Stärken und Schwächen, dass wir nicht übertreiben, dass wir nicht mehr versuchen, uns groß rauszupolieren, sondern dass wir lernen, echt zu werden. Dass wir lernen, vor Gott und auch vor anderen Menschen so zu sein, wie wir sind. Und Gott somit auch anzukennen als Herrscher, als jemand, der regieren darf. Das Fazit. Perazzo, jemanden auf seinen Wert hin prüfen. Die drei Bereiche der Versuchung und der erfolgreiche Widerstand durch das Wort Gottes. Und ich möchte gern schließen mit Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Da steht ganz am Ende noch etwas weiter. Genau, scroll mal durch. Oh, steht doch nicht da. Okay. In Sprüche 4, Vers 23, den möchte ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Ich möchte uns heute mit dieser Predigt ermutigen, dass Versuchungen, Anfechtungen, Wüstenzeiten etwas ist, wo unser Wert, nämlich Jesus in uns, durchgerüttelt wird, geprüft wird, aber auch tiefer werden kann. Diese Zeiten können uns zum Segen sein, auch wenn sie manchmal schwer zum Aushalten sind. Und dass das Wort Gottes das Wirksamste ist, was wir immer wieder einsetzen können. Amen.